Wir reden oft in diesem Bereich von drei Parteien, die eingebunden sind. Die Banken, also die Privatwirtschaft, die NGOs, die Zivilgesellschaft und dann eben der öffentliche Bereich. Die gute Nachricht ist, dass die EU-Sanktionsregime mittlerweile Ausnahmen enthalten für die Durchführung sogenannter humanitärer Transaktionen. Und da bewegen wir uns aber in dem Spannungsfeld zwischen dem, was gesetzgeberisch erlaubt und eben natürlich auch erwünscht ist, nämlich die Unterstützung notleidender Menschen und dem, was andererseits zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch notwendig ist.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bankgeheimnis. In unserem Podcast schauen wir hinter die Kulissen der Finanzbranche und geben euch Einblicke rund um die Finanzierung der Wirtschaft. Ich bin Friederike Böhmer und Volkswirtin im Bankenverband.
Und mein Name ist Hendrik Hartenstein, ich leite die Unternehmensfinanzierung. Heute sprechen wir über humanitäre Transaktionen. Das sind Überweisungen für Projekte oder in andere Länder, wo sie zum Beispiel der Armutsbekämpfung dienen oder medizinische Hilfe ermöglichen. Besonders aufwendig ist das, wenn die Überweisung in sanktionierte Länder gehen soll. Über Finanzsanktionen hatten wir in einer früheren Podcast-Folge schon einmal gesprochen. Finanzsanktionen sollen sicherstellen, dass Geschäftsbeziehungen mit bestimmten Personen oder Organisationen in sanktionierten Ländern eben nicht möglich sind. Gleichzeitig gelten dann hier wieder Ausnahmen für sogenannte humanitäre Transaktionen, die möglich sein sollen.
Auf welche Herausforderungen stoßen Banken bei diesen Transaktionen? Welche Risiken und welche Prüfpflichten gehen für die Banken damit einher? Was können die NGOs, die häufig solche humanitären Transaktionen beauftragen, ihrerseits tun, um die Abwicklung zu erleichtern? Und welchen Rahmen muss die Politik setzen? Darüber sprechen wir mit Albrecht Küstermann. Er ist Syndikus-Rechtsanwalt in der Commerzbank, Experte für Compliance und Sanktionen und Mitglied im Arbeitskreis Embargo-Praxis hier bei uns im Bankenverband. Herzlich willkommen, Albrecht Küstermann. Wir freuen uns sehr, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen.
Wir starten bei uns im Podcast immer mit einer kleinen Warm-up-Frage. Du arbeitest ja im Bereich Compliance. Was sind denn deine Aufgaben? Mit wem führst du Gespräche und reist du auch mal in sogenannte Hochrisikoländer?
Also ich bin hier in Frankfurt, Syndikusrechtsanwalt in der Commerzbank. Das heißt, ich habe einen juristischen Hintergrund und arbeite weitestgehend hier in Frankfurt. Zu meinem Tätigkeitsgebiet gehört es insbesondere die sogenannte Regulatorik auszuwerten, das heißt die Sanktionsverordnungen, insbesondere der EU, mit einem Team von anderen Kolleginnen und Kollegen daraufhin auszuwerten, was beinhalten die Regelungen, wie setzen wir diese im Tagesgeschäft um, und zwar für die gesamte Commerzbank-Gruppe, das heißt auch für alle Niederlassungen weltweit. Da ist natürlich auch nochmal eine weitere Herausforderung, dass wir gucken müssen, wie sieht es denn lokal aus? Gibt es da noch besondere weitere Anforderungen oder gibt es noch andere Gesetze, die wir berücksichtigen müssen? Die Reisetätigkeit ist eher überschaubar. Besuche in Hochrisikoländern hatte ich bisher noch nicht durchgeführt. Besuche in Hochrisikoländern. Erstmal auch eine Frage des sogenannten operativen Bereiches, also der Kolleginnen und Kollegen, die mit den Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern vor Ort tätig sind, die Kontakte zu knüpfen. Dort ist wesentlich mehr Reisetätigkeit als bei uns, aber es ist durchaus denkbar, dass wir auch mal Kolleginnen und Kollegen bei ihren Besuchen vor Ort begleiten. Aber spätestens seit Corona gibt es auch einen regen Gebrauch von Remote-Telefonkonferenzen.
Remote ist auch unser Podcast-Interview heute. Dann schauen wir mal direkt aufs Thema. Wenn in Deutschland eine renommierte NGO Spenden eingesammelt hat und dann ihre Bank beauftragt, den eingesammelten Betrag an ein Projekt, zum Beispiel nach Afghanistan, zu überweisen, wo liegen die Herausforderungen für die Bank, dieses Geld zu überweisen?
Zunächst einmal die gute Nachricht ist, dass die EU-Sanktionsregime mittlerweile Ausnahmen enthalten für die Durchführung sogenannter humanitärer Transaktionen. Das heißt, auch für ein so hochsanktioniertes Land wie Afghanistan gibt es immer Ausnahmen vom Gesetzgeber. Das ist die erste Hürde, die schon mal aus dem Weg geschafft worden ist durch den Gesetzgeber. Jedoch bedeutet das noch lange nicht, dass die Zahlung ohne weitere Prüfung ausgeführt werden kann. Zum einen gilt natürlich immer noch zu schauen, wer bekommt das Geld? Weil ein klassisches Element der Finanzsanktionen ist ja das sogenannte Bereitstellungsverbot. Das heißt, man darf Personen, die auf der Sanktionsliste stehen, keine Gelder zur Verfügung stellen. Das heißt, eine Bank würde schauen, an wen geht das überhaupt? Sie würde auch dort Kontakt aufnehmen mit der NGO und sagen, was habt ihr denn da geprüft? Weil vier Augen sehen immer mehr als zwei Augen. Die nächste Frage ist dann, in welcher Währung soll das Geld überwiesen werden? Denn eine Währung kann durchaus auch die Anwendbarkeit weiterer Sanktionsgesetze nach sich ziehen. Ich nehme mal das in der Praxis am häufigsten vorkommende Beispiel, dass US-Dollar überwiesen werden sollen ins Ausland. In diesem Fall gilt neben dem EU-Recht, was eine deutsche Bank oder auch eine europäische Bank immer einhalten muss, ergänzend auch noch das US-Sanktionsrecht. Warum? Weil diese Gelder technisch gesehen immer über eine US-Bank bzw. eine Bank in den USA geleitet werden. Und da gilt das gleiche Prinzip wie auch hier in Deutschland. Alle Tätigkeit in dem Land, also in diesem Fall in den USA, müssen den US-Gesetzen entsprechen. Das ist hier in Deutschland nicht anders als in den USA. Und wenn die USA eben sagen, für unser Land gelten bestimmte Verbote, Gelder bereitzustellen, dann muss dieses Verbot selbstverständlich von der in dem Zahlungsweg eingebundenen US-Bank berücksichtigt werden. Deswegen würde im Vorfeld erstmal geprüft werden, ist es eine US-Dollar-Transaktion, dann müssen wir noch schauen, dass diese Transaktion nach den US-Gesetzen erlaubt ist. Dann kommt noch hinzu, eine Bank würde sicherlich auch gerade in so hoch sanktionierten Ländern schauen, was ist das überhaupt für ein Projekt? Denn der Begriff humanitäre Transaktion ist nicht abschließend definiert. Deswegen könnte es sein, dass eine Bank ein anderes Verständnis hat als die NGO, dahingehend, was humanitär ist oder was natürlich den Menschen zugutekommt, aber vielleicht ein gewerbliches Projekt ist. Nehmen wir einfach mal den Bau eines komplexen Kraftwerks. Das hilft natürlich den Menschen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, wir brauchen Strom fürs tägliche Leben. Ja, man braucht Strom für das Krankenhaus. Aber das wäre eher vielleicht dann eine Transaktion, wo man sagt, das verlässt jetzt diesen Bereich des Humanitären und ist eher eine übliche kommerzielle Transaktion. Da muss man einfach ein gemeinsames Verständnis haben. Die nächste Frage ist dann, wie kommt das Geld dann von Deutschland nach Afghanistan? Denn nicht alle Banken sind direkt miteinander verbunden. Das ist also nicht so wie mit dem Telefon oder mit einer E-Mail. Ich habe die E-Mail-Adresse und dann schreibe ich die Mail. Sondern es gibt für die sichere Übersendung von Geld sogenannte spezialisierte Nachrichtenübermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr. Viele haben vielleicht schon den Namen eines sehr großen Netzwerkes gehört, das sogenannte SWIFT-Netzwerk. Das ist ein Unternehmen in Belgien. Und an solchen Netzwerken, zum Beispiel SWIFT, sind sehr, sehr viele Banken weltweit verbunden. Nichtsdestotrotz entscheiden immer noch die Banken individuell, mit welcher anderen Bank sie direkte Kontakte haben möchte, wo die Gelder direkt von Bank A zu Bank B überwiesen werden. Nun ist es so, dass sich viele Banken aus Risikogesichtspunkten aus Hochrisikoländern zurückgezogen haben, sodass dort nur eine kleine Anzahl von Banken verblieben ist. Wenn aber mit dieser Bank keine direkte Verbindung besteht, muss man die Gelder über zwischengeschaltete Banken überweisen. Und das ist nicht zwingend nur eine Bank. Je nachdem, wie die Banken miteinander verknüpft sind, können das auch 2, 3, 4 Banken sein. So, und das bedeutet natürlich, dass wenn man erstmal diesen Weg gefunden hat, alle Banken dann auch zustimmen müssen, das Geld zu überweisen. Denn im sogenannten Korrespondenzbankverkehr steht es den Banken durchaus frei, ohne Angabe von Gründen, die Weiterleitung zu verweigern. Und das ist natürlich gerade dann bei der Überweisung in Länder, die sozusagen nur noch von wenigen Banken bedient werden, ein großes Problem.
Du hattest gesagt, dass die Bank prüfen muss, wohin das Geld geht. Bedeutet das, wenn jetzt mehrere Banken involviert sind in diesem System, dass dann jede Bank nochmal einzeln prüft?
In der Tat, so ist es nicht. Jede Bank hat das eigene Recht zu prüfen, welche weiteren Anforderungen sie stellt. Und vor allem gerade in diesem Bereich, wo es ja über grenzüberschreitende Zahlungen geht, ist es überhaupt nicht unüblich, beziehungsweise andersrum, ist es völlig normal, dass auch Banken eingeschaltet werden, die nicht in unserem Fall jetzt aus Deutschland kommen. Auch nicht zwingend Banken, die nur jetzt aus der EU kommen. Also es könnte sein, dass eine deutsche Bank das Geld zunächst einmal an eine weitere deutsche Bank überweist, dann an eine französische Bank, von der französischen Bank dann eine Bank im Libanon, die wiederum nochmal in den Irak und von dort nach Afghanistan. Das heißt, diese eingebundenen Banken haben natürlich auch ihre lokalen anwendbaren Gesetze, ihre Anforderungen der lokalen Aufsicht und behalten sich dann natürlich vor, zu prüfen, darf ich die Gelder denn entsprechend überweisen, ja, oder weiterleiten. Und dann haben Banken immer noch das, was wir den sogenannten Risikoappetit nennen, nämlich eigene Regeln, die sie sich selbst aufgegeben haben, in welchem Geschäftsfeld sie sich denn überhaupt bewegen wollen. Und so kann es in der Tat sein, dass sich die erste Bank in der Zahlungskette alles geprüft hat, das gegebenenfalls auch der zweiten mitteilt. Vielleicht gibt es da auch schon im Vorfeld ein gewisses Vertrauen zwischen den Banken, dass die Banken voneinander sehr genau wissen, was ist eigentlich erlaubt und was kann man machen, aber dann vielleicht die dritte Bank nicht mehr in Deutschland sitzt, sondern ich glaube, ich hatte eben gesagt, nehmen wir mal eine französische Bank. Dort gilt natürlich erstmal die Regelungen der französischen Aufsicht und das wird man dort nochmal individuell prüfen und dann kann es in der Tat sein, dass es ein Ping-Pong-Spiel gibt zwischen den Banken, dass dann die vierte Bank an die dritte Bank fragt, die dritte Bank leitet es an die zweite an die erste. Das heißt, es kann sich dadurch auch die Dauer für die Zahlungen sehr, sehr verlängern. Und wenn es ganz schlecht läuft, sagt die vorletzte Bank, nein, machen wir nicht. Und dann fängt das Spiel von vorne wieder an. Oder es ist auch nicht möglich. Das sind leider auch Fälle, die passieren können.
Müssen jetzt die Spender im Dezember alle fürchten, dass ihre Spenden auf lange Zeit erst noch geprüft werden?
Nein, nein, nein. Das, worüber wir hier sprechen, betrifft ja wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil, nämlich der Projekte, die hochsanktionierte Länder betreffen. Und glücklicherweise ist die Anzahl ja der Länder, die so hochsanktioniert sind, sehr gering. Die meisten Projekte beziehen sich ja auf Länder, wo es entweder überhaupt keine Sanktionen gibt oder nur sogenannte Einfriersanktionen gegen eine mehr oder weniger kleine Gruppe von namentlich gelisteten Personen. Und da kann man als Bank sehr gut mit umgehen. Da wird dann geprüft, ob beteiligte Personen auf diesen Sanktionslisten sind. Und wenn das nicht der Fall ist, und das ist regelmäßig nicht der Fall, weil eben natürlich auch die Organisation selber schon ihre eigenen Sorgfaltspflichten eingeführt haben, dann ist es auch nicht zu erwarten, dass es Verzögerungen mit den Zahlungen gibt.
Das ist eine komplexe Situation für die Bank und die Bankmitarbeiter. Einerseits die Sanktionen und natürlich Verbote streng einhalten, andererseits mögliches Geschäft oder natürlich auch humanitäre Transaktionen nach Möglichkeit aber durchführen. Wie geht denn der einzelne Mitarbeiter damit um?
Das ist ein großes Thema, weil natürlich gerade in dem Bereich Sanktionen oder manchmal geht es ja auch in den Bereich Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung, es sehr harsche Strafrechtsbestimmungen gibt. Teilweise auch, wenn wir jetzt an die Geldwäschebeauftragten denken, geht es auch dahin, dass diese Kolleginnen und Kollegen eine persönliche Verantwortung haben. Genauso wie ein Vorstandsmitglied. Und es ist natürlich dann das Ziel der Bank, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davor zu schützen, dass sie überhaupt in die Situation kommen, auch nur versehentlich gegen strafbewährte Bestimmungen zu verstoßen. Und genau deswegen gibt es insbesondere die Compliance-Abteilungen, die im Vorfeld sehr genau prüfen, was ist erlaubt, was ist möglich, wo ist es aber vielleicht auch zum Schutze der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesagt, sozusagen nochmal einen Sicherheitskorridor einzurichten. Also nochmal von der Bahnsteigkante etwas weiter entfernt zu stehen. Und da bewegen wir uns aber in dem Spannungsfeld zwischen dem, was gesetzgeberisch erlaubt und natürlich auch erwünscht ist, nämlich die Unterstützung notleidender Menschen und dem, was andererseits zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig ist. Denn jede Bank, jeder Arbeitgeber hat natürlich auch eine Fürsorgepflicht. Der will man auch nachkommen. Aufgabe eben dann der Compliance-Abteilung ist natürlich zu schauen, dass wir diese eher entgegenstehenden Punkte so zusammenführen können, dass es dem schon erwähnten Risikoappetit der Bank entspricht und kein zusätzliches Risiko für die Personen bietet, die in dem Tagesgeschäft mit solchen Vorgängen befasst sind.
Was können denn auf der anderen Seite die NGOs tun, um diese Transaktionen zu ermöglichen oder den Prozess zu erleichtern?
In unseren Gesprächen mit Hilfsorganisationen bzw. mit den Verbänden ist mir nochmal deutlich geworden, wie wichtig es ist, die Prozesse der jeweils anderen Seite zu verstehen. Für die NGOs ist es zum Beispiel sicherlich hilfreich, dieses von mir eben beschriebene Prinzip der sogenannten Korrespondenzbankzahlungen und der damit verbundenen Herausforderungen zu verstehen, genauso zu verstehen, dass gegebenenfalls ausländische Sanktionsregime Einfluss haben auf die Zulässigkeit der Zahlung. Und es ist sicherlich auch für Banken hilfreich zu verstehen, wie Projekte aufgesetzt sind, wie sie organisiert werden. Und deswegen ist meine Empfehlung hier, frühzeitig einen Kontakt aufzubauen mit der jeweiligen Hausbank, zu erläutern, um was geht es hier, was ist es auch der Gegenstand des Projektes. Das hatte ich ja vorhin auch gesagt, es gibt gegebenenfalls auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was man als humanitäre Transaktion oder als humanitäres Projekt begleiten möchte. Und möglichst in der Planungsphase ganz früh am Anfang auf die Hausbank zugehen, das zu erläutern, sodass dann auch parallel zu der weiteren Planung oder gegebenenfalls auch Antragstellung bei öffentlichen Geldgebern die Bank ihrerseits planen kann und schauen kann, wie kann denn das Geld an den Bestimmungsort kommen? Entspricht das alles den eigenen Compliance-Regeln? Und dann aber auch schauen, wie bringt man es denn hin und im besten Fall eben auch dann schon die einzubindenden Korrespondenzbanken zu kontaktieren und zu erläutern, schon mal zu fragen, würdet ihr das machen? Wenn ja, welche Informationen braucht ihr noch? Sodass dann am Ende ein möglichst vordefinierter Zahlungskanal dort ist und alle Beteiligten wissen, welche Informationen sie noch liefern müssen und was jetzt schon geklärt ist.
Dann schauen wir abschließend in Richtung Politik und Aufsichtsbehörden. Was wären hier deine Erwartungen? Wie kann Politik und eben auch Aufsichtsbehörden unterstützen, um dieses Ziel zu erreichen?
Wir reden oft in diesem Bereich von drei Parteien, die eingebunden sind. Die Banken, also die Privatwirtschaft, die NGOs, die Zivilgesellschaft und dann der öffentliche Bereich. Der öffentliche Bereich ist aber natürlich nicht einheitlich. Wir haben zum Beispiel Geldgeber hier in den Hilfsprojekten, das BMZ oder das Auswärtige Amt. Die verfolgen natürlich politische Ziele. Daneben haben wir im öffentlichen Bereich aber natürlich auch die Aufsichten. Und wir haben Staatsanwaltschaften, deren Fokus ist ihrerseits Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder Vermeidung von oder Bekämpfung von Straftaten. Alle haben einen eigenen Blick auf die Sache. Innerhalb der Bundesverwaltung sind natürlich Aufsichtsbehörden aus gutem Grund unabhängig. Wichtig ist aber hier, dass nicht im Vertrauen auf die Zulässigkeit oder auf den politischen Willen Zahlungen gemacht werden, die dann später nochmal kritisch hinterfragt werden von den Strafverfolgungsbehörden oder von den Aufsichtsbehörden. Und deswegen ist es hier wichtig, dass es gemeinsames Verständnis zwischen allen Beteiligten gibt, welche Projekte zu unterstützen sind, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gemacht werden müssen, wie man am besten vorgeht. Das Problem ist natürlich, wir haben in Deutschland bestimmte Sorgfaltspflichten. Wenn wir mit juristischen Personen zu tun haben, irgendwelchen Firmen, haben wir Sorgfaltspflichten zu schauen, wem gehört die Firma? Wer ist dort sogenannter ultimativ wirtschaftlich Berechtigter? Und da greifen wir auch auf Daten aus dem Handelsregister zurück. Zum Beispiel, wenn man überhaupt wissen will, wer ist denn dort Geschäftsführer? Jetzt haben wir natürlich nicht überall auf der Welt das gleiche Maß der Organisation, beziehungsweise selbst wenn wir es haben, haben wir vielleicht aus Deutschland überhaupt nicht die Zugriffsmöglichkeiten. Und da muss es ein Verständnis geben, wie wir Banken oder wie Banken vorgehen, dass man im Vorfeld weiß, wenn wir entsprechend der Situation vor Ort so und so vorgehen oder wenn man von anderen dritten Quellen Erkenntnisse hat, zum Beispiel über Beteiligungsverhältnisse oder andere Themen, dass es dann ein Verständnis gibt, wie die Bank dann damit umgeht, sodass auch dort eine Sicherheit besteht, dass wenn man sich an die Sorgfaltspflichten hält, man auch sicher sein kann, dass nicht etwas, was man durchgeführt hat, im politischen Gesamtinteresse des Staates von einer anderen Behörde erstmal kritisch hinterfragt wird oder sogar schlimmstenfalls zu einem Strafverfahren führt. Da ist es unabdingbar, dass man im Vorfeld schon weiß, wo gibt es Probleme, weil auch keine Bank natürlich beteiligt sein möchte in irgendwelche strafrechtlichen Verstöße.
Vielen Dank, Albrecht, für diese Einblicke in dieses komplexe Thema.
Ja, danke. Mir hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du da warst.
Wir haben mit Albrecht Küstermann über die Herausforderungen bei humanitären Transaktionen gesprochen. Hier stoßen grundsätzlich zwei Interessen aufeinander. Zum einen sollen humanitäre Transaktionen natürlich möglich sein und zum anderen müssen Sanktionen und Geldwäscheverbote streng eingehalten werden. Die Bank muss mit ihrer Compliance-Abteilung hier den richtigen Weg finden, ein komplexes Korrespondenzbankennetzwerk pflegen und jeden Einzelfall genau prüfen.
Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast doch einfach auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.